Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt. Ich bin Dominik Heinz und wenn du dich fragst, wie die Digitalisierung deinen Alltag in der Orthopädietechnik revolutionieren kann, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Bleib dran, denn wir sprechen heute darüber, wie eine digitale Werkstatt aufgebaut wird und was das konkret, wirklich konkret für deinen Betrieb und die Patientenversorgung bedeutet. Und das Tollste daran ist, dass wir dieses Thema ansprechen, weil ein toller Zuhörer, der schon die ersten bis zur letzten Folge, bis zur aktuellsten Folge sich angehört hat. Wir haben super tolles, positives Feedback bekommen und dann gab es die Frage von wegen, Mensch, könnt ihr nicht mal so lieb sein und uns mal erklären, wie denn die digitale Werkstatt wirklich funktioniert. Also was konkret diese Arbeitsschritte sind, wie der Prozess funktioniert. Und genau das wollen wir heute so konkret wie möglich besprechen. Bleibt also dran, es wird extrem spannend werden und die digitale Werkstatt ist halt wirklich kein Hexenwerk und ich freue mich ganz, ganz doll, dass Dennis heute wieder mit dabei ist. Hallo Dennis.
Hallo Dominik, ich freue mich auch wieder.
Ja, sehr schön, sehr schön. Es gibt ja so ein kleines Bild, was ich nochmal ganz kurz einstreuen will und zwar für dich als Hörer. Du kannst dir vorstellen, die digitale Werkbank ist wie der Schritt von einer Schreibmaschine zu einem Laptop oder zu einem Computer. Auf einmal hat man ganz viele Möglichkeiten, die man vorher noch gar nicht bewusst kannte, wo man vorher dachte so, das ist ganz neu für mich. Man hat eine entsprechende Effizienzsteigerung und kann halt sehr gute, einfache Prozesse aufbauen. Also das will ich mal so als Eröffnungsbild mal mit reinnehmen und vielleicht dann gleich mal an Dennis rübergeben.
Ja, genau. Das hast du gut erklärt mit dem Beispiel. Und gerade in der Orthopädietechnik hat die digitale Werkbank einen enormen Vorteil. Wenn man sich mal vorstellt, früher musste man vieles manuell messen und anpassen, was nicht nur zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig war. Heute ermöglicht uns die Digitalisierung, angefangen beim 3D-Scanner bis zum 3D-Drucker, die Arbeitsprozesse nicht nur effizienter, sondern auch noch präziser zu gestalten.
Ja, das klingt doch super. Eigentlich ist das doch, würde ich sagen, No-Brainer, ne? Und ich sag mal so,
eigentlich schon, genau, richtig.
Also, aber? Ja, aber, jetzt kommt das Aber, erzähl mal.
Ja, wie man ja sicherlich merkt oder auch die Zuhörenden und auch aus dem Kollegium, dass viele sich da doch noch schwer tun, weil sie sich nicht sicher sind, wie sie den ersten Schritt machen sollen. Mhm. Aber dafür denke ich mal, oder das war ja auch der Wunsch oder der Hinweis von dem einen Zuhörer, der auf mich zugekommen ist, dass wir mal so eine Podcast-Folge machen und ja, wir beide, ich spreche jetzt, glaube ich, auch in deinem Namen und wir beide haben uns da wirklich Gedanken gemacht, um das herunterzubrechen, ganz einfach und simpel zu erklären und hoffen, dass dadurch noch mehr Leute aus der OT-Branche in die Umsetzung kommen.
Definitiv, weil das ist ja auch das Ziel unseres Formates hier mit dem Podcast, sonst würden wir dieses kostenfreie Format ja auch gar nicht ins Leben rufen. Und so ein typisches Beispiel, einfach, dass er so long story short, erstmal ganz kurz, ne, du scannst halt das Bein, dann wird der Patient digitalisiert, dann geht das quasi weiter in so ein nebulöses 3D-Modell und dann weißt du gar nicht, wie du weiterarbeiten musst, beschickst das dann irgendwie, dies und das und jenes. Ne? Und genau das, genau diesen Prozess, wie man von dort startet, bis man dann wirklich sein Hilfsmittel in der Hand hat, gedrucktes Hilfsmittel. Genau das gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Und wir fangen jetzt erstmal an mit dem allerersten Schritt. Und zwar erstmal die Digitalisierung oder die Erfassung des Patienten. Und da gebe ich auch wieder gerne an Dennis ab. Erzähl doch einfach mal, ne? Wie läuft denn das jetzt genauso ab?
Genau, also du hast es schon erwähnt, der erste Schritt ist der Kundenkontakt, der Patientenkontakt, den man ja traditionell in der Gipsabformtechnik macht. Ja, und jetzt sieht es so aus, dass man einen 3D-Scanner benutzen kann. So können wir präzise Daten erfassen, ohne dass der Patient von oben bis unten eingegipst wird. Und auch wenn man im Kinderbereich unterwegs ist, vielen Kindern gefällt das auch gar nicht. Die fangen an zu schreien, fangen an sich zu wehren, sich zu bewegen. Und das erschwert natürlich auch den Gipsabdruck selber. Und da ist der 3D-Scanner eine hervorragende Möglichkeit, kontaktlos die, in Anführungsstriche, Datenerfassung vorzunehmen. Aber auch da kann ich es natürlich verstehen, oder das ist auch immer mein Tipp für Firmen, die noch gar keine Berührungspunkte mit einem 3D-Scanner hatten. Macht erstmal das, was ihr gut könnt, sprich den Gipsabdruck, gießt den Gipsabdruck aus und scannt dann erstmal das Modell ein, um in der Werkstatt ohne Zeitdruck, ohne dass der Patient zuguckt, um da erstmal ein bisschen Übung mit dem 3D-Scanner zu bekommen. Und und der weitere Schritt, wenn man das gemacht hat, beispielsweise die hybride Lösung, dann sind ja die Daten noch auf dem 3D-Scanner und irgendwie müssen die Daten ja dann weitergeschickt werden zum Computer und da wird's dann modelliert.
Das ist ja ein Profi-Tipp, würde ich mal schon mal sagen. Also wer die Folge nicht mitschreibt, würde ich schon fast sagen, dem Kind ist auch nicht mehr zu helfen. Also nehmt euch einen Stift und einen Zettel. Wir plaudern hier wirklich mal ganz exquisit, wie das Ganze wirklich funktioniert und dass das halt alles kein Hexenwerk ist. Also das ist definitiv ein Profi-Tipp meiner Meinung nach, dass man halt wirklich erstmal da mit dem abgeformten Modell loslegt und das erstmal scannt. Und ein Punkt, der auch viele Geschäftsführer in Sanitätshäusern interessiert, den wir auch immer wieder hören, ist halt natürlich auch die Qualität und die Konsistenz der Daten. Und man hat ja jederzeit die Möglichkeit, die Scans zu speichern und bei Bedarf halt wieder darauf zurückzugreifen. Also man braucht nicht physisch irgendwo Platz in der OT-Werkstatt, sondern das Ganze läuft halt, dass es irgendwo auf der Serverplatte zum Beispiel abgelegt wird. Das bedeutet natürlich, dass man den Vorteil hat, ein digitales Archiv, also ein Patientenarchiv von verschiedensten Hilfsmitteln oder Versorgungen zu etablieren und aufzubereiten, was natürlich auch nochmal extrem gut ist für die Nachversorgung oder wenn die Versorgung nicht ganz optimal gewesen ist, aus irgendwelchen Gründen, kann man das relativ schnell, ohne dass der Patient mehr Aufwand hat, dass er nochmal in die Praxis oder in die OT-Werkstatt kommen muss, um das nochmal zu machen, kann man das quasi vorbereiten und dann sagen, ach Mensch, liebe Frau Müller, kommen Sie doch einfach morgen vorbei und dann können wir nochmal nachversorgen. Das finde ich extrem toll an der Sache, dass Digitalisierung funktioniert und man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wie das Maßblatt, was ihr ja alle kennt, ne, was aber im Endeffekt digital vorgehalten wird, wo aber auch die Geometrie mit hinterlegt ist. Und das ist schon, finde ich, ein sehr guter oder könnte ein sehr guter Vorteil sein. No? Dennis, ja, hast du da noch zu dem ersten Schritt noch mal was zu ergänzen? Oder
wollen wir zu du hast es auch schon ein bisschen jetzt auch erzählt und ich hatte es ja auch gerade schon erwähnt. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie kommen die gescannten oder wie kommen die Daten von dem 3D-Scanner an den Computer, wo ich dann weiter modelliere und konstruiere. Ja, da kommt es dann auf den 3D-Scanner es gibt Scanner, wo der Datentransfer per WLAN erfolgt oder andere Scanner, wo man die Daten per Kabel überträgt. Auf jeden Fall werden dann so die Daten übermittelt, dann habe ich die auf meinem Computer und mit geeigneten Programmen können wir dann die gescannten Daten direkt am Bildschirm bearbeiten. Und anstelle, dass wir im Gipsraum stehen, sitzt man hier jetzt am PC und bearbeitet die Scan-Dateien und konstruiert die Orthesen oder das entsprechende Hilfsmittel. Wenn man sich jetzt fragt, okay, was ist denn die beste Software, um das schnell und super gut zu machen, da muss ich euch jetzt leider enttäuschen. Also auch da gibt's nicht die perfekte Software. Es kommt immer darauf an, wie viel Stück in der Woche oder wie viel Stück grundsätzlich ich vorhabe zu modellieren, welche Arten von Hilfsmitteln ich modellieren möchte. Möchte ich eher Standardsachen konstruieren oder sind das eher außergewöhnliche Sachen? Und dafür bietet der Markt ja eine große Anzahl von Softwarelösungen an. Und mein Tipp ist, bevor man sich für irgendeine Software entscheidet, sei es, ob es eine lizenzbasierte Software ist oder eine webbasierte, wo man per Download bezahlt. Das heißt, man kann in der Regel immer kostenlos in der Software arbeiten und erst, wenn man diese Datei als SDL-Datei downloadet, muss man die bezahlen. Macht euch vorher Gedanken, was ihr überwiegend machen wollt, um euch dann zu entscheiden. Aber auch hier kann ich euch dabei unterstützen. Nehmt Kontakt zu mir auf, dann können wir uns mal austauschen und aufgrund meiner Erfahrung sowohl im OT-Bereich, aber auch im additiven Fertigungsbereich kann ich euch da, glaube ich, sehr gut unterstützen, damit ihr für eure Firma die beste Software heraussucht. Und auch da, weil ich das auch manchmal mitbekomme aus Gesprächen, auch da ein kleiner Hinweis nochmal: Nur weil eine Software teuer ist, heißt das nicht, dass es für euch in der Werkstatt die optimale Software ist. Und nur weil eine Software preiswert ist, heißt es auch nicht, dass sie nichts taugt. Wirklich ist, so wie ihr ja auch an eine Versorgung dran geht, wenn es darum geht, was ist das Therapieziel, wo man sich ja mit den Physiotherapeutinnen, den Eltern und den Ärztinnen und Ärzten zusammensetzt, um das beste Hilfsmittel zu besprechen, ist es da nichts anderes, sei es bei einem 3D-Scanner, bei der Software und auch beim 3D-Drucker. Ihr müsst vorher für euch intern selber Ziele stecken, was ihr damit machen wollt.
Vollkommen korrekt. Und gerade wirklich auch das Thema, wie ist denn die Konfiguration oder die Rahmenbedingungen bei euch im Sanitätshaus? Es gibt Sanitätshäuser, die sagen von wegen, wir haben viele im Außendienst, die wollen gerne was Mobiles mit dabei haben und schicken die Daten dann einfach per E-Mail zum Beispiel an den Innendienst oder in die OT-Werkstatt, wo denn dort entsprechend 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer, CAD-Künstler sind, die wirklich sehr gut mit den ganzen Sachen umgehen können, um so eine Modellierung zu machen. Andere sagen zum Beispiel, nee, ich möchte eigentlich den Scan machen und sogar direkt mit dem Patienten zusammen auch so eine Modellierung machen, aber das soll halt sehr mobil sein und so weiter und so weiter. Also auch diese ganze Peripherie soll es ein bisschen leichtgewichtiger sein oder doch halt eine sehr hohe Performance haben. Na, das sind ja auch so Faktoren, deshalb stimme ich da Dennis 1000% zu, dass es halt wirklich ein Unterschied ist, wie ihr euer Sanitätshaus mit OT-Werkstatt gestaltet hat und wie der Prozess aussieht, wie die Scandaten überhaupt aufgenommen werden, von wem die Scandaten aufgenommen werden und wer diese Scandaten dann an den zu modellierenden OT-Experten dann weiterleiten. Und ihr könnt euch das halt auch so ein bisschen vorstellen, eben so, dass halt eben das Design am Bildschirm einfach so lange angepasst werden kann, mit einer entsprechenden Struktur zum Beispiel oder einem bestimmten Design, was halt für deine OT-Werkstatt besonders gut passt, bis halt auch der Kundenwunsch irgendwie abgefrühstückt ist, aber auch das Therapieziel, was Dennis ja auch schon jetzt mehrfach gesagt hat, was extrem wichtig ist. Und dann kann man auch zum Beispiel dort, sei es mit einer Art von Stempeltechnik, zum Beispiel eine Figur mit reinbringen oder irgendwie ein Logo oder auch so eine Nummerierung oder eine Zahl etc. etc. Gerade für das MDR-Thema, das kann man halt alles auf Modellierungsebene dann durchführen und da gibt es halt eben unterschiedliche Tools, die das ein oder andere besser oder schlechter können, aber auch da wirklich geguckt werden muss, wie passt es dann. Und am Tagesende ist es so ein bisschen wie so ein digitaler Maßschneiderer oder sowas, wo man wirklich sagt von wegen, das passiert virtuell und bevor überhaupt das Material verarbeitet wird, was dann der dritte Schritt ist, den wir gleich nochmal detaillierter durchgehen, also sprich, bis es in den Druck geht, na, dann kann man da natürlich nochmal Anpassungen machen und das wirklich halt schon so abstimmen, dass das für sein eigenes Unternehmen passt oder halt für die Patientenversorgung, für die Patienten so ein schönes, schönes Bild oder eine Qualität oder dass da irgendwie eine Mickey Maus oder was auch immer mit drauf wäre. Das kann man halt alles mit einprägen und das Ganze halt digital spart am Tagesende dann halt auch ein Stück weit Zeit und wahrscheinlich auch ein bisschen Kosten an der einen oder anderen Stelle. Und man hat halt, wenn es gut läuft, eben eine passgenaue Versorgung, wenn man halt genau weiß, was man macht. Und das bringt uns dann eigentlich schon zum dritten Schritt, und zwar die Vorbereitung für den 3D-Druck. Na Dennis, aber vielleicht willst du da mal...
Ich möchte trotzdem noch was ergänzen zu dem Punkt, was du gerade sagtest. Du hattest das... die schöne Bezeichnung gerade, digitalen Maßschneider verwendet, habe ich so auch noch nicht gehört. dazu möchte ich auch vielleicht noch mal einen Hinweis geben. Auch da, du kannst das, glaube ich, auch bestätigen, aus den unzähligen Gesprächen, die wir führen mit OT-Leuten, ist, dass ich glaube, die Meinung ist noch weit verbreitet, wenn man sich jetzt einen eigenen 3D-Drucker anschafft mit der entsprechenden Software, um ein Modell zu modellieren und die Orthese zu konstruieren, braucht man zusätzliches Personal. Nein, ich würde 100% behaupten, wer das anders sieht, kann mich gerne kontaktieren. Ihr braucht definitiv kein zusätzliches Personal, wenn ihr euch einen eigenen 3D-Drucker holt. Weil ihr verlagert ja nur die Arbeitszeit, beziehungsweise der Prozess verschiebt sich ja ein bisschen. Die Leute, die sonst im Gipsraum gestanden haben, beispielsweise der Außendienst kommt rein mit dem Gipsabdruck, legt den Azubi auf die Werkbank, der Azubi geht in den Gipsraum, rührt Gips an, schüttet Gips rein, hält die Gipsstange fest. Dann 20 Minuten später wird der Gips entpellt, der Azubi macht den grob glatt. Und das sind ja so Sachen, der Azubi könnte ja auch schon scannen. Ja, also der Azubi hat da nur ein anderes Aufgabengebiet. Der füllt jetzt keinen flüssigen Gips mehr in den Gipsabdruck rein, sondern der nimmt vielleicht den 3D-Scanner und scannt. Und das Gleiche, wenn eine Gesellin oder Geselle dann im Gipsraum steht, um zu modellieren, steht die Person nicht mehr im Gipsraum, sondern sitzt am Computer. Also das ist ja nur ein Verlagern des Arbeitsorts, aber dadurch braucht man ja keine zusätzliche Arbeitszeit oder zusätzliche Arbeitskraft. Also das ist mir wirklich wichtig, das auch nochmal zu betonen. Wer digital modelliert, wer digital konstruiert und auch einen eigenen Drucker in der Werkstatt hat, braucht keine zusätzliche Arbeitskraft, auch wenn die Sachen gedruckt werden. Ja, also auch da würde ich jetzt einfach, also wir haben uns auch nicht hier abgestimmt, der Dominik und ich. Ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen. Jeder von euch da draußen, der uns zuhört und behauptet, dass die Arbeitsprozesse oder dass der Arbeitsprozess mit den Arbeitsschritten von einer traditionell gefertigten DAFO weniger und effizienter sind als digital, der kann gerne mal eine Liste erstellen, wo die ganzen Arbeitsprozesse draufstehen und sich mit mir der kann mich dann gerne kontaktieren und dann tauschen wir uns aus, weil ich behaupte felsenfest, dass die Arbeitsschritte bei einem digitalen Prozess wesentlich schlanker und effektiver sind als in der traditionellen Fertigung und somit am Ende des Tages in der Fertigung etwas Zeit gespart wird, die ich dann wiederum in den Patienten investieren kann.
Da gehe ich definitiv mit, Dennis. Vielen Dank nochmal. Das war auch wirklich extrem wichtiger Inhalt. Auch hier, das ist, ich sag mal, so ein Goldnugget. Nimmt das wirklich mit, verinnerlicht das Ganze. Weil, jetzt kommt nämlich das Lustige an der ganzen Sache, sprecht doch mal mit den OT-Werkstätten, die bereits digitalisieren. Wir betreuen ja sehr viele davon. Wir wissen, dass das keine Hexerei ist, keine Raketenwissenschaft. Und dass die einen sehr starken Vorteil davon auch haben, weil diese Verlagerung einfach mal ist und so eine kleine Kirche obendrauf. Das ist auch für den ein oder anderen Azubi total interessant, dass man halt nicht mehr nur in der Werkstatt irgendwie Gips gießen muss, sondern halt auch ein bisschen ja am Rechner was machen kann, kreativ modellieren kann, also designen am Rechner und so weiter. Also gehe ich vollkommen mit. Und Dennis, damit würde ich sagen, gehen wir mal auf den dritten Schritt, die Vorbereitung für den 3D-Druck. Ist das okay?
Genau, das ist ja vollkommen okay. Dafür sind wir ja hier, um den Workflow zu erklären. Aber mir war es trotzdem wichtig, weil du das auch nochmal erwähnt hattest, hier mit dem digitalen Maßschneider, zu ergänzen. Ja.
Vollkommen richtig. Dafür sind wir ja da, ne, und das wollen wir auch genau diesen Impuls geben. Genau, und jetzt gehen wir halt...
Ja.
Zur Vorbereitung. Genau, Dennis, erzähl doch mal ein bisschen, wie läuft denn so die Vorbereitung für den 3D-Druck ab?
Ja, nochmal ein bisschen zurückblickend. Jetzt haben wir ja den Scan gemacht, Scan ist übertragen worden. Jetzt haben wir am PC das Modell erstellt, unsere Orthesenkonstruktion gemacht und jetzt beginnt die eigentliche Magie und zwar der 3D-Druck. Da wird aus einer digitalen Datei dann ein physisches Hilfsmittel. Aber bevor man drucken kann, muss die Datei in die Druckvorbereitung eingeladen werden. Das Material muss sich im Drucker befinden und dann kann der Druck im Prinzip auch schon gestartet werden. Früher hätte man hier eine Menge Zeit in die handwerkliche Anpassung gesteckt. Heute übernimmt das dann aber der 3D-Drucker und es gibt ja verschiedenste Drucktechnologien. Also da gehen wir heute nicht drauf ein, sondern wir wollen einfach nur mal den Prozess, den Workflow grob skizzieren. Und nicht nur das, der Drucker kann, wie in den letzten Folgen bereits angesprochen, Materialien verarbeiten, die leicht sind, die stabil und die leicht sind, stabil sind und für den Patientenkomfort optimiert sind.
Das stimmt, genau. Und wie du auch sagst, wir wollen jetzt hier nicht die eine Technologie oder andere Technologie entsprechend beschreiben. Dafür
ja, haben wir schon mal wieder gemacht. Ja, ich habe schon gemerkt, ich habe schon wieder ausgeholt, wollte viel zu sehr in das Fachliche rein, aber da geht es ja heute auch gar nicht drum. Ja.
Genau, deswegen, also ich sag mal, da haben wir ein bisschen schon geredet. Auf jeden Fall beim Kunstharzdrucker haben wir ja schon mal eine tolle Folge gemacht, die da informativer war. Und wir werden auch zu den anderen Systemen in den nächsten Folgen dann auch mal so ein Schwerpunktthema machen. Und aber grundsätzlich halt wichtig ist Druckvorbereitung, ne, dass man natürlich das digitale Abbild, was dann meistens in einer STL-Datei mündet, nur dass man da mal so einen Begriff hat, dass man die halt vorbereitet für das Drucksystem. Und gerade im Bereich der Orthopädie-Technik sehen wir halt von wegen, dass auch die Materialien, die MDR freigegeben oder zertifizierten Materialien natürlich extreme Vorteile bieten, weil das ist auch was, worauf wir natürlich setzen, dass diese Lösungen, die wir halt anbieten, auch MDR zertifiziert sind. Und durch das Design auch, die Atmungsaktivität, kann man halt extrem schöne Designs gestalten, die herkömmliche Hilfsmittel, ich sag mal, auch übertreffen können, nicht müssen, aber können. Und dann gibt es natürlich so das Thema, dass man halt für den Patienten einen schönen Tragekomfort herleiten kann zum Beispiel. Oder dass dadurch entsprechend auch, weil man ja nur das Material, was aufgetragen wird oder was verdruckt wird, wird ja entsprechend dann auch verwendet. Dadurch hat man auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeitskomponente, weil halt nur dort Material verwendet wird, wo es auch benötigt wird. Und das ist halt natürlich auch ein klarer Vorteil. Und das Tollste am Tagesende, dass die Drucker über Nacht halt arbeiten können, und du als OT-Experte am nächsten Tag oder am nächsten Morgen oder je nachdem, wie die 3D-Druckgeschwindigkeit deines Druckjobs halt läuft, ne, das kann halt auch mal einen Tag dauern oder anderthalb Tage dauern, das ist wirklich mal oder auch zwei Tage, je nachdem, was man für ein Drucksystem hat und wie massiv das Ganze ist. Und dann kommt der oder die OT-Expertin in die Werkstatt, nimmt die Teile aus dem Drucker raus, finalisiert das Ganze, zum Beispiel entpulvert das oder verdichtet das oder färbt das vielleicht oder macht dann halt noch entsprechend die Begurtung mit dran. Ich habe jetzt mal gelernt, ne, Dennis, die Begurtung. Genau. Und ja, einfach die finalen Anpassungen, damit dann die Abgabe handwerklich auch wirklich perfektioniert wird und dass dann der Patient auch wirklich entsprechend das bekommt, was er auch braucht. Und zwar wirklich eine gute Versorgung, um schnell wieder gesund zu werden.
Möchte ich aber auch noch mal was ergänzen, was du natürlich so nicht wissen kannst, aber du hast es kurz angerissen, es ist ja trotzdem noch handwerkliche Arbeit notwendig, auch wenn die Orthese fertig gedruckt wurde. Und was natürlich trotzdem von einem Menschen gemacht werden muss, ist die Qualitätskontrolle. Ja? Ob die gedruckte Orthese auch der Qualität entspricht, wie ich sie abgeben möchte. Auch ein Drucker kann natürlich mal einen Fehldruck haben. Ja, also das möchte ich auch nur noch mal gesagt haben. Nicht, dass man denkt, okay, jetzt hat man einen 3D-Drucker und das funktioniert immer zu 100%. Also es ist trotzdem erforderlich, das ist auch laut QM ja vorgesehen, dass ja eine Endkontrolle stattfindet. Das muss natürlich weiterhin gemacht werden.
Ja, definitiv. Vollkommen richtig. Auch danke nochmal für die Ausführung. Total super tolle Ergänzung, weil es ist auch so, wir würden auch lügen, wenn wir sagen, jeder Druck kommt 1000% korrekt raus. Das kann an vielen Aspekten der Fall sein. Das kann auch sein, dass das Material mal verklumpt oder dass das Filament irgendwie Probleme hat oder beim Resin irgendwie was beim Aushärten nicht richtig funktioniert hat. Aber auch bei der Modellierung, dass einfach das Modell an einer Stelle irgendwie nicht gut gedruckt worden ist oder in der Z-Ebene was falsch gelaufen ist. Das passiert auch immer wieder mal, das muss man auch akzeptieren. Aber genau da braucht man ja auch den Handwerker, der einschätzen kann, ist das gut, ist das schlecht, ist das abgabefähig und passt die Qualität. Vollkommen richtig.
Ja.
Sehr schön. Dann haben wir das zumindest skizziert. Der Patient kommt dann entsprechend in die OT-Werkstatt oder ins Sanitätshaus, wird dann entsprechend versorgt. Und dann ist eigentlich die ganze Magie meines Wissens oder von meinem Gefühl her soweit erstmal durchgeführt, oder Dennis?
Also würde ich jetzt auch erstmal sagen.
Richtig, richtig. Ja, und ja. An der Stelle haben wir noch mal einen vierten Punkt uns überlegt. Und zwar das Thema praktische Einwände und wie man sie denn löst. Also das Thema ist ja, man hat ja immer wieder irgendwelche Sachen, wo man selber, also du als Hörer, hast bestimmt jetzt fleißig mitgeschrieben. Und du als Hörer hast bestimmt noch 200 Einwände in deinem Kopf, warum es aus deiner Warte, aus deinem Blickwinkel nicht funktioniert. Und genau das wollen wir hier auch nochmal ganz kurz thematisieren. Und weil wir kriegen halt ganz oft in diesen Anfangsgesprächen halt einfach mal mit, ja, das klingt ja alles gut, aber das ist zu teuer und wir haben ja gar nicht die Ressourcen und so weiter und so weiter. Ne? Solche Vorbehalte sind definitiv verständlich, aber auch oft unbegründet. Ne? Dennis, wir haben es ja gerade schon besprochen, ne? Du hast es ja auch nochmal wirklich untermauert und nochmal gesagt, es geht nicht darum, jetzt 20 neue Leute einzustellen, um diesen Prozess in die Hand zu haben, sondern man verlagert einfach die Arbeitskraft halt in einen, ich sag mal, anderen Raum oder an ein anderes Tool, an ein anderes Werkzeug. Mhm. Das ist im Endeffekt so, was ihr bitte, bitte, bitte als Quintessenz nochmal mitnehmen solltet, wenn ihr da sehr viele Einwände und Vorwände habt. Auch das ganze Thema, das ist ganz schön teuer. Die Frage ist eher bezogen auf, was ist es denn wirklich teuer? Man hat natürlich ein Investmentniveau, keine Frage, die je nachdem größer oder niedriger ausfallen können. Aber dort muss man sich auch überlegen, ihr habt ja in eurer Werkstatt auch verschiedenste Investitionen schon getätigt. Und was habt ihr denn im Gegenwert dafür bekommen? Und zwar in den meisten Fällen bei Geräten Unterstützung, damit halt die Fachleute unterstützt werden. Und genau das möchte ich euch auch hier auch nochmal mitgeben. Denkt doch mal darüber nach. Seid vielleicht nicht ganz so skeptisch, gerade mit dem, ja, wir haben keine Ressourcen und ja, das ist alles viel zu teuer, sondern hört euch das doch mal an. Geht mit uns in den Dialog und schaut einfach mal, wie man Schritt für Schritt denn tatsächlich eine digitale Werkbank oder eine digitale Werkstatt langfristig bei euch umsetzen kann. Um dann halt an den ein oder anderen Stellen vielleicht aktuell sehr aufwendige Schritte ein bisschen zu reduzieren, damit dann auch die Kollegen und die Experten bei euch, die OT-Leute, dass die halt nochmal ein bisschen entlasteter auch werden in dem täglichen Bedarf, in der großen Anzahl an Versorgungen, die so oder so getätigt werden sollen. Und das macht natürlich auch, ich sag mal, die Kollegen ein bisschen vielleicht auch vom Gesundheitsgrad, wenn es nicht ganz so stressig ist, also ne, vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ne, man kennt das ja, wenn super viel zu tun ist, dann ist man eigentlich unentspannt, man muss das noch fertig machen und das noch fertig machen. Und wenn man halt weiß, gut, ich habe das alles vorbereitet und über Nacht unterstützt mich einfach ein neuer Kollege, das ist dann quasi der Drucker oder die Druckerflotte, die man hat. Und am nächsten Tag geht es dann halt einfach weiter. Das ist doch total super.
Also du hattest jetzt ja auch gerade gesagt, so ein klassischer Einwand ist ganz oft, ja, das klingt gut, wir wollen noch umsetzen, aber das ist zu teuer, ja. Und da würde ich jetzt mal eine provokante Aussage tätigen, die auch in Richtung der Geschäftsführenden geht. Stellt euch einfach mal die Frage, was das Arbeitgeberbrutto von einem Gesellen in der OT-Werkstatt ist. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, also ich kenne die Zahl, also das bekommt man ja relativ leicht raus, was so eine bundesweite Durchschnittszahl ist und dann das Arbeitgeberbrutto. Und da bezahlt man ja auch das Geld. Nur ja. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen psychologisch, dass man, wenn man sich etwas kauft, einen Gegenstand, Hardware in dem Fall, dass man das Geld sofort bezahlt. Und wenn man Personal hat, bezahlt man ja niemals, sage ich mal, am 1.1. dem Personal schon das komplette Jahresgehalt. Und deshalb fällt das vielleicht gar nicht so auf. Aber an die Geschäftsführenden, überlegt mal, wie hoch das Arbeitgeberbrutto ist. Und dann kommt auch gerne auf uns zu und dann können wir euch mal vorrechnen, wie teuer ein Harz- oder ein Pulverdrucksystem ist. Und dann würde ich fest behaupten, dass man dann nicht mehr denkt, dass es zu teuer ist.
Genau. Und es geht hier auch gar nicht darum, irgendwie das Team zu minimieren oder da Leute irgendwie rauszuschmeißen. Und jetzt kommt der Drucker. Auch das möchte ich da nochmal unterschreiben. Wenn jetzt jemand denkt, ja, jetzt geht es darum, irgendwie Drucker kommt und dann brauchen wir die Kollegen nicht mehr. Nein, das ist auch totaler Quatsch. Sondern es ist halt wirklich zum Unterstützen.
Das haben wir ja gerade auch schon gesagt.
Richtig.
Ne? Es ist halt trotzdem noch handwerkliche Arbeit notwendig und dadurch wird ja auch keine Stelle gestrichen, nur weil ein 3D-Drucker jetzt in der Werkstatt ist.
Korrekt, genau. Also nur, dass hier auch keiner das falsch irgendwie deuten kann oder so. Wir wollen halt nur mal die Augen öffnen, auch gerade mit dieser Folge, die ja wirklich jetzt mal sehr, sehr konkret ist in vielen, vielen Punkten, die wir haben. Ja, Dennis, fällt uns noch irgendwie was ein, auch zu dem Thema so Einwände im Kopf oder so. Hast du da noch mal was bei dir auf dem Zettel, wo du sagst von wegen hier, das wäre noch mal wichtig mitzugeben?
Ja gut, die Lernkurve in der Praxis ist gar nicht so steil. Wir haben zum Beispiel Schulungen und Einführungspakete speziell für die OT-Betriebe konzipiert, die den Einstieg in die Digitalisierung der OT-Werkstatt erleichtern sollen. Mhm. Zum Beispiel, viele denken, dass sie irgendwelche Ingenieure oder Experten brauchen, um das Ganze zu bedienen. Aber die moderne Software ist so benutzerfreundlich, dass ein erfahrener Orthopädietechniker die Grundlagen schnell erlernen kann. Und auch die Druckvorbereitung, die Bedienung des Druckers und die Nacharbeit, das ist alles kein Hexenwerk. Wenn man auf gute Drucklösungen wie zum Beispiel von HP oder Formlabs setzt, und hier kann ich auch nochmals anbieten, auch wenn ich sehr viel immer anbiete, ja. Aber ich kann auch gerne Workflow-Videos zeigen, die ich selber gefilmt habe, sowohl für Pulverdruck als auch für den Resindruck, damit man sehen kann, dass es wirklich nicht schwierig ist. Und die Videos, die fangen bei A an und hören bei Z auf, weil ich mit Vorurteilen oder, ja, mir fehlt jetzt gerade das Wort, ich will damit aufräumen, dass das in den Köpfen der Leute drin ist, dass das so kompliziert ist und dass wir keine Zeit dafür haben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich die Videos mit mir anschaut, ich die erkläre, ändert sich die Meinung, weil man dort wirklich sehen kann, dass das kein Hexenwerk ist, dass es einfach zu bedienen ist und keine zusätzlichen Personalressourcen erfordert.
Genau, und auch diese Videos und der Zugang und der Austausch, wie gesagt, dafür haben wir genau diese Schulungspakete und Einführungspakete extra für euch zusammengestellt. Dennis hat sich sehr viel Mühe gegeben, sowas wirklich zu kuvertieren, genau für euch, damit ihr auch abgeholt werdet. Weil, wie gesagt, unsere Mission, wie ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt ist, wir möchten bis 2030, dass jedes Sanitätshaus in Deutschland die Möglichkeit hat, eine eigene digitale Werkbank umzusetzen. Dafür sind wir hier, dafür nehmen wir uns die Zeit, dafür haben wir auch unter anderem diesen Podcast natürlich, um darüber zu informieren. Das heißt vielleicht nicht, dass wir bis 2030 diesen Podcast führen werden, das ist auch mal eine gute Frage. Wahrscheinlich gehen uns dann die Themen irgendwann aus, ich weiß es nicht. Ich
dachte bis 2040 oder so.
2050, war
aufhören zu arbeiten.
Genau, ein bisschen die Rente und darüber hinaus. Genau, oder die KI macht einfach weiter. Nee, mal gucken, was so kommt. Ne? Ich lass mich überraschen. Aber genau, also da auch so ein bisschen dieser Blick in die Zukunft. Das ist auch nochmal eine ganz gute Überleitung, weil an der Stelle halt von wegen, was bringt denn überhaupt so, wenn wir in die Zukunft gucken, eben die digitale Werkstatt. Weißt du, wie sieht denn so die digitale Werkstatt der Zukunft aus? Und da fällt mir auch gerade so das ein oder andere so ein bisschen ein, einfach mal so ad hoc, wenn man sich jetzt mal überlegt, ne? Jetzt die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre, ne, wenn wir 10 Jahre mal weiter gucken und wir überlegen uns denn, wie sieht denn so ein Prozess in der Werkstatt aus, in der OT-Werkstatt aus? Ja, dann haben wir bestimmt auch wirklich automatisierte Prozesse und einen sehr guten digitalisierten Prozess. Das denke ich mal schon. Wir haben sehr schöne und präzise Modelle, die digital vorgehalten werden. Man hat gegebenenfalls einen komplett digitalen Produktpass. Davon bin ich auch sehr stark überzeugt. Dafür bieten wir ja auch Lösungen an, dass man halt auch dieses ganze Thema Nachverfolgbarkeit ja auch wirklich komplett umsetzen kann für seine OT-Werkstatt. Man hat, denke ich mal, einen sehr hohen Individualisierungsgrad bei der Patientenversorgung. Und was ich total lustig und cool finden würde, also im positiven Sinne, wenn man sowas hätte wie, man kriegt quasi eine Versorgung hin, die direkt vor der Tür des Patienten geschieht. Also sowas wie der OT-3D-Transporter, der dann halt dezentral zum Patienten fährt, wo denn der Drucker drinne ist, wo die sich denn da reinsetzen können oder hinstellen können, die Patienten, und dann bekommen sie dort die Versorgung, und die Versorgung ist dann extrem schnell mit, sag ich mal, in wenigen Minuten vielleicht auch sogar umgesetzt, wie so eine Art Pop-up-Store für gedruckte Hilfsmittel. Das würde ich so als Idee total charmant finden, und ich wette mit dir, gerade so bei kleineren Betrieben oder sowas, ne, wäre das zum Beispiel auch eine Chance, sowas halt umzusetzen. Also denkt auch mal selber, also du als Zuhörer, denk doch mal nach, wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft guckst, ne, das ist sehr weit, ich weiß, 10 Jahre sind sehr weit weg, aber wie würde denn deine digitale Werkstatt aussehen? Und ich finde die Idee ganz lustig auf jeden Fall mit diesem 3D-Pop-Up-Store auf Rädern, wo man denn diese Hilfsmittel relativ
aber
schnell...
Aber warum soll das denn nicht gehen? Ne? Also ich finde die Idee super. Und wenn man mal bedenkt, dass man ja teilweise im Außendienst ist, eine Einrichtung betreut, wo man 3, 4, 5, 6 Patienten so hintereinander hat, und dann könnte man das tatsächlich ja so machen. Den ersten Patienten scannt man, dann konstruiert man mal eben kurz die Orthese, sendet den Druckauftrag an den Drucker, der ja dann in dem Transporter ist. Dann geht man zum zweiten Patienten, zum dritten Patienten, und wenn man da fertig ist, dann ist die Orthese vom ersten Patienten schon fertig gedruckt.
Mhm. Ja, klingt eigentlich rund, oder? Also, passt, also bitte,
Othela. Von der Druckgeschwindigkeit funktioniert das jetzt ja auch schon. Wenn man sich mal den Form 4 anschaut, ja, da habe ich ja so eine kleine Unterarmlagerungsorthese innerhalb von 1,5 Stunden gedruckt.
Das stimmt. Da kann man dann wirklich nochmal auch Zeit mal mit den Patienten verbringen und sich wirklich auf die Bedürfnisse einstellen, wo man ja sonst immer keine Zeit hat. Und hat dann aber, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ne, mit dem Form 4. Extrem schnell, extrem gute Qualitäten, die man da bekommt. Ja, auch nicht vielleicht für jede einzelne Anwendung immer perfekt. Da gibt es halt das auch stimmt, kleine Details. Aber für viele Bereiche, so wie du das ja auch schon gesagt hast, ne, also für den Anwendungsfall kann man das nämlich auch machen. Also deswegen, denkt mal ein bisschen weiter, setzt mal um. Ich bin mal gespannt, liebe Othela, ne, meldet euch bei uns, wenn du jetzt Lust hast und sagst von wegen, komm, wir wollen das, genau das wollen wir umsetzen, ne, diesen Pop-Up-Store oder 3D-OT-Transporter für gedruckte Hilfsmittel. Wir unterstützen euch sehr gerne dabei. Gar kein Problem. Also, und dann werden wir das auf jeden Fall sehr doll kundtun, dass es tolle, innovative Unternehmen gibt, ne, auch im Bereich der OT natürlich, die sowas halt umsetzen. Das wäre echt lustig. Also ich würde es total toll finden und stark finden. Und das zeigt doch mal dann auch so deutsche Innovation. Genau. Finde ich gut.
Ich würde aber gerne auch noch was kurz sagen, weil ich glaube, wir sind ziemlich am Ende, Dominik.
Ja.
Nochmal auch eine Aufforderung oder nochmal einen Hinweis, weil ich das gerade nur so ganz kurz in einem Beisatz erwähnt hatte. Wir bieten ja auch Schulungen und Einführungspakete an, und gerade bei der Schulung, das ist eine nachhaltige Schulung, die über ein halbes Jahr geht, wo wir gemeinsam mit euch die Schwerpunkte festlegen, um euch zu begleiten. Das ist eine Kombination aus Webterminen und vor Ort. Und das hilft euch, den oder die ersten Schritte in die Digitalisierung zu gehen. Und ihr werdet ja von uns permanent begleitet, so dass ihr dann auch schnell zu den Zielen kommt, die ihr euch vorstellt. Also auch da könnt ihr euch gerne bei uns informieren. Ich kann euch das gerne im Detail nochmal vorstellen, und da profitiert ihr auf jeden Fall von.
Definitiv, ja. Also nutzt die Chance. Wenn du wirklich umsetzen willst, kontaktiert Dennis, kontaktiert uns. Das Ganze werden wir natürlich auch, die Kontaktdaten und so in den Shownotes mitpacken. Aber ihr findet uns, wenn ihr uns finden wollt, findet ihr uns definitiv. Sei es bei LinkedIn, sei es per E-Mail, sei es per Brieftaube, Taube, Fax. Wir haben sogar noch eine Faxnummer übrigens. Also wer noch einen Fax nutzt oder so, auch das kann man machen. Genau, also total super. Und wirklich, wir wollen halt nachhaltig, langfristig. Und nicht so ein Schnellschuss, ach, wir machen da mal ein Training und dann nach mir die Sinnflut, sondern wirklich, dass das auch eben in der OT-Werkstatt gelebt wird und dass die Transformation bekommt. Und auch an der Stelle, unabhängig jetzt von den Videos und digitalen Medien, die wir da haben, na, von wegen, ihr könnt auch sehr, sehr gerne bei uns in den Showroom kommen. Aber wichtig ist von wegen, im Showroom haben wir ja alle Geräte da, können alles zeigen, können den gesamten Prozess zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber ganz, ganz wichtig, bitte nicht einfach vorbeikommen, ne, weil wir brauchen einen Termin. Das ist wie beim Arzt. Beim Arzt kann man im Notfall hingehen, aber bei uns ist es halt so, wir brauchen einen Termin. wir müssen vorplanen, wir brauchen einen Termin, wir wollen ja auch die Zeit für euch nutzen und nicht dann kommt der nächste Ding-Dong, ich habe da mal eine Frage, wie läuft denn so eine digitale Werkstatt ab? Nee, sondern wir wollen Zeit für euch nehmen und damit würde ich sagen, machen wir einen Haken dran, oder? Also nochmal besten Dank, lieber Hörer, für deine Frage, die du reingestellt hast. Wir nehmen das total ernst. Wir haben jetzt fast 40 Minuten auf der Uhr. Das ist die längste Folge, die wir je gemacht haben, Dennis. Unglaublich. Aber ich denke mal, da war richtig viel dabei. Schreibt, ich glaube, ihr habt richtig mitgeschrieben. Da waren Tipps und Tricks dabei, wie ihr wirklich praktisch umsetzen könnt. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, sprecht uns einfach an. Dafür sind wir da. Das ist unsere Passion. Wir unterstützen euch. Und an der Stelle, in den Shownotes findet ihr noch mal ein paar Infos. Gebt uns gerne eine positive Bewertung bei den ganzen Plattformen, wo wir sind. Genau, wie bei Apple iTunes oder bei Spotify. Ganz viele sind bei Spotify dabei, habe ich gesehen. Total der Hammer. Also vielen, vielen Dank wirklich, dass du zuhörst, dass du dabei bist. Kommt in unsere LinkedIn-Gruppe 3D-Druck in der Orthopädie-Technik, Anwender aus Deutschland und bestellt euch den Praxisleitfaden und wir freuen uns auf nächstes Mal und kommt ins Handeln. Das ist für uns das Allerwichtigste.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.